Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Thilo Jahn.
In was für einem Land leben wir eigentlich momentan? Das klingt jetzt erstmal ganz grundsätzlich, bedarf aber wieder mal einer Klärung. Anlass ist der Mord an Walter Lübcke vor gut 2 Wochen. Die Behörden und unser Bundesinnenminister Seehofer gehen davon aus, dass die Tat und der Täter einen rechtsextremistischen Hintergrund haben.
Nach allem, was wir jetzt wissen, müssen wir aber derzeit davon ausgehen, dass es sich bei dem Täter um einen Rechtsextremisten handelt und die Tat einen rechtsextremistischen Hintergrund hat.
Rechtsextreme Gewalt. Wie groß ist da das Problem bei uns in Deutschland? Wie aktiv, wie vernetzt ist die rechtsextreme Szene und wie stark wird sie überwacht und kontrolliert? Das versuchen wir heute zu klären. Außerdem sollte Deutschland eine Pkw-Maut bekommen, im nächsten Jahr schon. Geld für die Nutzung der Autobahnen und Bundesstraßen bei uns. Der Europäische Gerichtshof bremst heute das aus und sagt, diese Maut ist diskriminierend. Damit ist das Thema Pkw-Maut für Vizekanzler und Finanzminister Olaf Scholz erstmal beendet.
Die Pkw-Maut ist nach dem Urteil des EuGH vom Tisch. Und in dieser Beurteilung bin ich mit dem Bundesverkehrsminister völlig einig.
Und nach Gesichtserkennung folgt jetzt Verhaltenserkennung am Berliner Bahnhof Südkreuz. Ein neues Überwachungsprojekt ist da heute gestartet. Was da genau passiert, auch das schauen wir uns jetzt genauer an. Schön, dass ihr mit dabei seid.
Deutschlandfunk Nova.
Heute hat sich Bundesinnenminister Horst Seehofer zu den Ermittlungen im Mordfall Walter Lübcke geäußert.
Ein rechtsextremistischer Anschlag auf einen führenden Repräsentanten des Staates ist ein Alarmsignal und richtet sich gegen uns alle.
Am 2. Juni ist der Kasseler Regierungspräsident Walter Lübcke ermordet worden, spätabends vor seinem Wohnhaus, getötet durch einen Schuss in den Kopf. Lübcke war wegen seiner Haltung in der Flüchtlingspolitik offenbar in der rechtsextremen Szene verhasst. Seit Sonntag sitzt ein Tatverdächtiger aus Kassel in der Haft. Und die Ermittler gehen von einem rechtsextremen Hintergrund aus bei dieser Tat, weil die Biografie des Tatverdächtigen darauf Hinweise gibt. Holger Schmidt ist Terrorismusexperte in der ARD. Holger, welche Beweise deuten denn darauf hin, dass der Tatverdächtige rechtsextrem ist und aus dieser Intention die Tat vielleicht begangen hat?
Es gibt für die Ermittler da 2 Momente, die sie sehr interessant finden. Das eine ist die Person des Beschuldigten selber. Der hat einfach im Laufe seines Lebens eine ganze Reihe von ganz klar rassistisch motivierten, fremdenfeindlichen, neonazistisch motivierten Straftaten begangen. In einem Zeitraum bis 2009. Das ist auffällig, dass er nach 2009 offenbar strafrechtlich nicht mehr in Erscheinung getreten ist. Aber das, was davor passiert ist, das ist alles wirklich ziemlich harter Stoff. Mordversuch, schwere Gewaltdelikte, eine ganze Reihe von Taten, die sich gegen Ausländern richten, das fällt einfach auf. Und deswegen sagen die Ermittler, jemand, der so einen Hintergrund hat, da liegt die mögliche Motivation nahe. Und dann eben von der anderen Seite betrachtet, ist es das Opfer, Walter Lübcke, ein Politiker, der in seinem ganzen Wirken immer nie einen Zweifel daran gelassen hat, dass er selber das Engagement für Flüchtlinge für richtig hält, deswegen sehr angefeindet worden ist, viele, viele Drohungen bekommen hat. Und wenn man sich dann eben vor Augen hält, dass jemand ihn ermordet hat, dann ist es eben auch wieder naheliegend, dass da auch eben Rassismus bzw. dessen politische Einstellung ein Thema sein kann. Und dazu kommen eben kriminaltechnische Hinweise, die dafür sprechen, dass der Verdächtige am Tatort war. Und das ist eben das Puzzle, das die Ermittler gerade zusammenbauen und wo sie versuchen, jetzt noch weitere Anknüpfungspunkte zu finden, was da eben den möglichen Täter und das Opfer zueinander bringt.
Wenn der Verdächtige in der Vergangenheit, wie du sagst, auffällig gewesen ist und möglicherweise auch auf dem Radar des Verfassungsschutzes, heißt es, die Tat hätte man auch verhindern können?
Da ist eben der interessante Punkt, dass der Verdächtige, er heißt Stefan E., seit 2009 strafrechtlich nicht mehr in Erscheinung getreten ist. Und so wie ich das sehe, in den vergangenen Monaten für den Verfassungsschutz und auch für die Polizei nicht zu einer Riege von, sagen wir mal, Top-Neonazis oder top-gefährlichen Rechtsextremisten gezählt hat, sondern sehr unauffällig lebte. So unauffällig möglicherweise, dass die Verfassungsschutzbehörden ihn vielleicht völlig aus dem Blick verloren haben. Denn, das mag jetzt in dem Zusammenhang ein bisschen komisch anmuten, aber auch beim Verfassungsschutz gibt es ein Recht auf Vergessen. Auch Verfassungsschutzbehörden sind verpflichtet, nach einer gewissen Anzahl von Jahren Erkenntnisse über Leute, die man erstmal als gefährlich eingeschätzt hat, dann irgendwann auch zu vernichten, wenn keine neuen Erkenntnisse dazukommen, weil es die Überlegung gibt, dass Menschen einfach auch die Chance haben müssen, sich zu resozialisieren. Das heißt, ich halte es für denkbar, dass wenn er tatsächlich seit 2009 nichts mehr gemacht hat, was wirklich tatsächlich strafrechtlich relevant war, dass dann auch irgendwann der Verfassungsschutz ihn aus seinen Dateien gelöscht hat.
Lass uns mal die rechte Szene anschauen, wenn man das überhaupt so kann. Denn in den letzten Monaten haben diverse Medien, wie zum Beispiel die Taz, über solche Netzwerke berichtet. Das Hannibal-Netzwerk, die rechtsextreme Prepper-Szene in Mecklenburg-Vorpommern, diese Riege von Neonazis und Rechtsextremen. Wie groß schätzt du die Gefahr, die von denen ausgeht, ein?
Das kann man so pauschal nicht sagen, weil das sehr unterschiedliche Phänomene sind. Es gibt an die 40 Neonazis, Rechtsextreme, die in Deutschland unter den sogenannten Gefährderbegriff fallen. Gefährder sind ja Personen, das besprechen wir üblicherweise im Zusammenhang mit der Islamistenszene. Gefährder sind Personen, von denen man annimmt, dass sie in naher Zukunft schwerste Straftaten begehen können. Und das gibt es eben nicht nur bei Islamisten, das gibt es auch bei Rechts- und auch bei Linksextremen. Und der Bereich Rechtsextreme, das sind so vielleicht um die 40 Personen, vielleicht ein etwas größerer Personenkreis von an die 100 Personen, wird als extrem gewaltbereit gezählt von den Behörden. Aber auch hier in diesen beiden Personengruppen ist Stefan E. Stand von vor dem Wochenende nicht enthalten gewesen. Und das ist eben dann aber auch wieder genauso wie bei der islamistischen Gefährderszene, dass die Schwierigkeit für die Ermittlungsbehörden, dass man durchaus weiß, dass es eine ganze Reihe von Menschen, die aus ganz unterschiedlichen ideologischen Gründen bereit sein könnten, schwerste Straftaten zu begehen, aber man eben keine Ahnung hat im Vorhinein, wer von denen es jetzt ist oder ob jemand um die Ecke kommt, der vielleicht gar nicht in diesen Personenkreis reingezählt wird.
Im Fall Lübcke ist ein Regierungspräsident jetzt gestorben, der sich für Flüchtlinge eingesetzt hat, auch wenn das natürlich als mögliches Tatmotiv noch nicht bestätigt ist. Kann man denn schon ein eindeutiges Opferprofil ausmachen? Wer sind die Feindbilder?
Ja, es gibt tatsächlich bei verschiedenen rechtsextremistischen Gruppierungen immer wieder Listen von Personen, die als politisch auffällig markiert worden sind, die mehr oder weniger deutlich Opfer auch bezeichnen. In manchen Ermittlungsverfahren ist in diesem Zusammenhang von sogenannten Todeslisten die Rede, also von Listen, in denen quasi künftige Opfer gesammelt werden. Auch von der Terrorzelle Nationalsozialistischer Untergrund wissen wir das aus dem Gerichtsverfahren, dass es da wirklich lange Listen von Politikern und Einzelpersonen gab, die aufgeführt worden sind als mögliche Ziele. Und das ist dann natürlich immer für, wenn sowas rauskommt bei Ermittlungen für die Polizei, die große Frage, sind das jetzt allgemeine Sammlungen gewesen, weil man da missliebige Personen aufgelistet hat oder gab es da jeweils konkrete Vorbereitungen schon? Wie sehr muss man solche Personen schützen? Walter Lübcke hatte Polizeischutz eine ganze Zeit lang, aber in den vergangenen ein, zwei Jahren war man der Meinung, dass seine Gefährdung nicht mehr so extrem ist wie vorher. Das ist eben ja dann tatsächlich schwierige Polizeiarbeit, die in Einzelfällen gut laufen kann, dass man Dinge eben im Vorfeld erkennt und im Fall Walter Lübcke offenkundig fehlgeschlagen ist, weil es gelungen ist, ihn zu ermorden.
Der Mord an Walter Lübcke vor gut zwei Wochen kann ein politisches Attentat sein, so bewertet es zumindest die Bundesanwaltschaft. Sie gehen von einem rechtsextremen Motiv aus. Wie groß die Gefahr durch rechtsextreme Gewalttaten in Deutschland ist, darüber habe ich vor der Sendung mit dem ARD-Terrorismusexperten Holger Schmidt gesprochen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Vor 9 Jahren wurde entschieden, dass die Fußballweltmeisterschaft 2022 in Katar stattfinden soll. Aber dass da alles so mit rechten Dingen zugegangen sein soll bei dieser Vergabe, das wird stark bezweifelt. Die französische Finanzstaatsanwaltschaft hatte deshalb 2016 schon mal vorläufige Ermittlungen eingeleitet. Und heute hat die französische Polizei den ehemaligen Weltfußballer und UEFA-Präsidenten Michel Platini in Gewahrsam genommen. Platini war nämlich bei der dubiosen Vergabe der WM an Katar mit beteiligt. Sabrina Leuers, unsere Nachrichtenredaktion, ist jetzt bei mir. Was genau wird ihm denn vorgeworfen?
Also verschiedenen Medienberichten zufolge besteht wohl der Verdacht der aktiven und passiven Korruption. Und zwar soll es konkret um ein Treffen gehen zwischen Platini und dem damaligen französischen Präsidenten Nicolas Sarkozy mit Vertretern aus Katar, genau genommen dem Emir und dem Premierminister Katars. Die sollen sich Ende November 2010 im Élysée-Palast in Paris getroffen haben und da Absprachen über die WM-Vergabe nach Katar gemacht haben.
Und wie sollen diese Absprachen genau ausgesehen haben?
Da soll ein Deal ausgehandelt worden sein. Und zwar sollte Katar dem französischen Club Paris Saint-Germain kaufen. Im Gegenzug würde Platini seine Kontakte spielen lassen und dafür werben, dass bei der WM-Vergabe für Katar gestimmt wird. Platini saß nämlich damals im Vergabekomitee der FIFA. Naja, und 10 Tage später, am 2. Dezember, hat die FIFA dann tatsächlich die WM 2022 an Katar vergeben und nicht an die USA, die damals zum Beispiel auch im Rennen waren. Das war schon ein bisschen strange. Und ein paar Monate später dann, im Mai 2011, hat Katar sich dann bei Paris Saint-Germain tatsächlich eingekauft.
Also alles so gekommen, wie vermeintlich abgemacht. Was sagt Platini zu diesen Vorwürfen?
Sein Anwalt hat jetzt eine Erklärung veröffentlicht. Darin heißt es, dass Platini sich nichts vorzuwerfen habe und absolut nichts falsch gemacht habe. Deshalb sei er jetzt sehr gelassen und würde bei der Polizei wieder alle Fragen beantworten und ihr damit nützliche Erklärungen geben als Zeuge. Und wieder, weil 2017 ist er ja schon mal als Zeuge befragt worden. Mhm. Die Vorwürfe gibt es ja auch schon länger, hast ja schon gesagt. Und zumindest die Ethikkommission der FIFA hatte daraus auch schon Konsequenzen gezogen.
Die hatte ihn gesperrt oder wie war das?
Genau, genau. Die Ethikkommission der FIFA hatte ihn und viele andere Mitglieder des FIFA-Exekutivkomitees gesperrt, die 2010 die Entscheidung pro Katar getroffen hatten und auch pro Russland für die WM 2018. Naja, und unter anderem eben auch Platini, nämlich weil er eine dubiose Zahlung über 1,8 Millionen Euro vom Weltverband FIFA bekommen hatte. Und die könnte damit zusammenhängen, dass er bei der WM-Vergabe nach Katar seinen Finger im Spiel hatte. Obwohl Sepp Blatter, der war damals FIFA-Präsident, gesagt hat, dass das einfach nur eine verspätete Honorarzahlung war, die einfach noch ausstand. Blatter war allerdings auch derjenige, der Platini und Frankreichs Ex-Präsident Sarkozy 2015 beschuldigt hatte, die ganze WM in Katar-Geschichte eingefädelt zu haben. Mhm. Jedenfalls, Platini ist wegen dieser Zahlung damals von der Ethikkommission gesperrt worden, eigentlich für 8 Jahre. Dann hat der internationale Sportgerichtshof Kassel sie aber gekürzt auf 4 Jahre und im Oktober dieses Jahres sollte die Sperre also auslaufen.
Auf jeden Fall war das die Sperre von der FIFA-Ethikkommission, aber wie schaut es jetzt aus bei ihm? Er sitzt ja offenbar bei der Polizei fest, muss er da auch mit einer Strafe rechnen?
Das ist noch unklar, er ist ja auch nicht festgenommen worden, sondern nur in Gewahrsam genommen worden und wird bei der Antikorruptionseinheit in Nanterre bei Paris verhört. Die kann ihn erstmal bis zu 48 Stunden festhalten und dann muss man halt gucken, was sich aus der Befragung ergibt.
Gibt es denn schon Reaktionen von Fußballverbänden?
Ja, aber das waren dann mehr so, wir reagieren, indem wir nicht reagieren, Reaktionen. Heißt, die UEFA hat einfach nur mitgeteilt, dass sie dazu nichts zu sagen hat. Und die FIFA hat es ähnlich, nur etwas länger formuliert, nämlich, dass man momentan noch zu wenig weiß und deshalb nichts dazu sagen kann. Aber dass der Weltverband natürlich alles tut, um die Behörden zu unterstützen, wenn die in Zusammenhang mit irgendwelchen Fußballaktivitäten ermitteln.
Michel Platini wurde von der Antikorruptionspolizei heute in Frankreich verhört. Was dahinter steckt, die Einzelheiten hatte Sabrina Loy aus unserer Nachrichtenredaktion.
Deutschlandfunk Nova. Update. Deutschlandfunk Nova. Update.
Die Technische Universität Eindhoven hat laut einer Erhebung der niederländischen Zeitung NRC Handelsblatt den niedrigsten Anteil an Professorinnen in den Niederlanden. An der TU dort arbeiten kaum Frauen als Professorinnen. Das will die Uni jetzt ändern und zwar ganz radikal. Ab dem 1. Juli werden nur noch Frauen eingestellt. Männer haben da nichts zu melden. Clever, diskriminierend oder nutzlos, darüber habe ich mit Ludger Katz-Mirzak gesprochen, unserem Korrespondenten in den Niederlanden. Ich wollte erstmal wissen, um welche Stellen es hier genau geht an der TU Eindhoven.
Es geht wirklich um alle wissenschaftlichen Stellen, die da in den kommenden 1,5 Jahren frei oder neu geschaffen werden. Das sind in Eindhoven 150 und da reden wir wirklich von allen Lehrkräften, vom Dozenten bis hin zum Professor Doktor sowieso. Also gerade im Bereich der Professoren steht die TU wirklich schlechter. Da ist sie Schlusslicht unter allen niederländischen Universitäten mit knapp 13%. Und das sollen dann schon im nächsten Jahr mindestens 20% werden. Und bei den Dozenten heißt das Ziel sogar 35%. Die Frauenquote ist in Eindhoven zwar auch in den vergangenen Jahren immer wieder ein bisschen gestiegen, die lag mal bei 5%, aber dem Rektor geht das alles viel zu langsam und jetzt sagt er, ist ein guter Zeitpunkt, denn die Uni bekommt einige neue Stellen dazu und ein bisschen mehr Geld gibt es von der Regierung auch, also wenn nicht jetzt, wann dann?
Gilt das denn alles ganz strikt, werden für irgendwelche Männer da Ausnahmen gemacht?
Ja, es soll Ausnahmen geben, aber wenn möglich nur ganz, ganz wenige. Die Uni hat etwas scherzhaft gesagt, also sollte da jetzt ein potenzieller Nobelpreisträger vor der Tür stehen, wird man den nicht wieder nach Hause schicken. Aber das müssten dann tatsächlich schon ganz herausragende Talente sein, die man halten will. Ansonsten werden tatsächlich erstmal nur weibliche Bewerberinnen zugelassen. Ich betone erstmal, denn wenn sich nach 6 Monaten aus diesem Kreis keine geeignete Kandidatin finden lässt, dann werden auch Bewerbungen von Männern berücksichtigt. Es gilt also so ein bisschen Ladies first. Die Niederländer nennen das positive Diskriminierung.
Ist das denn rechtlich alles soweit okay oder wird es da vielleicht ein paar Männer geben, die dagegen klagen?
Das ist auf jeden Fall nicht auszuschließen, dass Männer das machen werden. Ich habe heute auch schon einige Juristen gehört, die das für bedenklich halten, was da in Eindhoven passiert. Die Universitätsleitung ist noch relativ entspannt und sagt, man habe sich natürlich auch informiert, man habe sich auch an vergleichbaren Programmen anderer Universitäten orientiert. Die Technische Universität in Delft hat sowas Ähnliches mal 2012 gemacht, aber da waren nicht alle Stellen betroffen. Das war also ein bisschen selektiver. Insofern ist das hier schon ein radikaler Schnitt, den die TU Eindhoven da wagt und mal abwarten, ob jemand klagt.
Warum sind denn überhaupt so wenige Lehrkräfte oder weibliche Lehrkräfte in Eindhoven?
Naja, Eindhoven ist eine technische Universität und deshalb gilt dort, was eigentlich bei vielen anderen technischen Hochschulen auch gilt, sowohl bei den Studierenden als auch bei den Lehrenden überwiegen eindeutig die Männer. Frauen interessieren sich weniger für technische Berufe. Nur ein Viertel der Studenten, die in technischen Studiengängen promovieren, ist weiblich. Aber ein Viertel ist halt immer noch mehr als diese 12,6% in Eindhoven und deshalb will die Uni mehr Frauen als Lehrkräfte gewinnen.
Welche Reaktion gab es denn auf diese Zulassungsbeschränkung? Wie kommt das an in den Niederlanden?
Also das ist heute echt ein Top-Thema hier in den Medien. Ich habe heute schon viele Stimmen von Experten im Radio gehört, Wissenschaftler, Dozenten, Juristen. Da war das Echo eigentlich überwiegend positiv. Die finden die Idee gut, mutig, progressiv. Ich habe aber auch zwei Umfragen entdeckt, die ein Radiosender und eine Zeitung unter ihren Hörern und Lesern gemacht haben. Und die kommen interessanterweise beide fast zu einem identischen Ergebnis. Demnach halten rund 75% der Befragten das Modell nämlich für diskriminierend. Die sagen, Frauen fördern, dagegen ist nichts einzuwenden, aber Männer in einem Bereich des öffentlichen Arbeitsmarktes kategorisch auszuschließen, das geht den meisten dann doch etwas zu weit. Und deshalb wird ja in den nächsten Tagen und Wochen sicher noch heftig darüber diskutiert.
An der Technischen Universität in Eindhoven lehren zu wenig Frauen, so ist es dort. Deshalb hat die Uni beschlossen, nur noch Frauen einzustellen als Professorin ab dem 1. Juli. Ob das das Problem löst, ist die Frage. Informationen waren das von unserem Korrespondenten aus den Niederlanden, von Ludger Katzmierzak.
Deutschlandfunk Nova Update.
Seit heute, diesem 18.06., gibt es was Neues am Bahnhof Südkreuz in Berlin. Genau dieser Bahnhof, den ihr vielleicht noch von der Gesichtserkennung, von der Videoüberwachung dort kennt. Da gibt es jetzt eine Videosoftware, die herausfinden soll, ob im Bahnhof was passiert, was die Sicherheit oder auch den Betriebsablauf stören könnte. Und dafür analysiert diese Software eben das Verhalten und die Bewegung von Menschen, jetzt nicht mehr das Gesicht. Und je nachdem, was da passiert, dann gibt es dann halt einen Alarm in der Leitstelle. Verena aus unserem Team, du hast dir das genauer angeguckt. Heißt das, wenn ich mich jetzt da an diesem Bahnhof in Berlin-Südkreuz auf den Boden werfe, kommt sofort die Polizei und nimmt mich fest?
Nein, das Ganze ist erstmal ein Test, den die Deutsche Bahn mit der Bundespolizei zusammen durchführt, um zu sehen, kann die Überwachungssoftware eigentlich erkennen, was sie erkennen soll. Und deswegen läuft zwei Tage in der Woche dieser Test, dienstags von 12 bis 20 Uhr und mittwochs von 8 bis 16 Uhr in bestimmten Bereichen des Bahnhofs. Die sind auch markiert und in dieser Zeit spielen dafür engagierte Darsteller den Videos bestimmte festgelegte Situationen vor. Und die Software muss das Ganze scannen und identifizieren und melden. Zum Beispiel, ob jemand am Boden liegt, aber das wird dann wahrscheinlich eher ein Darsteller sein als du. Und dann kommt auch nicht gleich die Polizei. Sie scannt aber auch, ob jemand zum Beispiel im Gleis rumrennt, wo er nicht hingehört. Oder auch, ob sich am Bahnsteig gerade besonders viele Menschen so knubbeln, weil vielleicht ein Zug ausgefallen ist oder die Rolltreppe nicht funktioniert. Und genau das soll die Software dann anzeigen.
Wieso soll das eine automatisierte Kiste sein und eine Software lösen, könnte ein Mensch doch sicherlich viel besser beurteilen, oder?
Ja, im Grunde schon. Also das Problem ist einfach, dass diese vielen Videobilder, die an Bahnhöfen in Deutschland aufgezeichnet werden, dass die nicht alle permanent überwacht werden können. Das hat mir Holger Bajora von der Deutschen Bahn gesagt.
Die Deutsche Bahn betreibt aktuell bundesweit 35 Leitstellen, in denen die Videobilder von insgesamt 1100 Bahnhöfen auflaufen. 7400 Kameras hängen in diesen Bahnhöfen und liefern die Bilder dahin. Die kann man gar nicht alle überwachen, so viel Monitore gibt es gar nicht und das ist auch von der Konzentration der Mitarbeiter her gar nicht möglich. Deswegen wollen wir die Mitarbeiter künftig mit Technik unterstützen, damit sie durch die Software einen Hinweis bekommen, wenn eine definierte Situation ein Eingreifen erfordert.
Also diese Intelligenz der Videotechnik soll bestimmte Situationen rausfiltern, anzeigen, damit dann nochmal jemand drauf guckt.
Um dann schneller reagieren zu können?
Ja, zum Beispiel sieht dann jemand in der Leitstelle sofort, oh, da liegt jemand an dem und dem Bahnhof auf dem Boden und kann gucken, was ist das für eine Situation? Ist da jemand möglicherweise gestürzt und hat sich verletzt? Dann alarmiert der Mitarbeiter zum Beispiel einen Krankenwagen. Oder könnte ja auch sein, dass da vielleicht gerade ein Obdachloser liegt und schläft. Dann wird wahrscheinlich eher nichts passieren. Es gibt auch den Fall, wenn die Software meldet, da überschreitet jemand eine bestimmte Linie, ne, die Software so vorgegeben bekommen hat. Das ist dann die Linie zu den Gleisen zum Beispiel oder zum Ende des Bahnsteigs. Auch das kann die Bahn ja grundsätzlich schneller machen. Das ist ja ein Grund für viele Verspätungen. Ne? Ich sag mal, es befinden sich Personen im Gleis.
Ja, schwierig auf jeden Fall. Also kann die Technik, vielleicht kann man nochmal weiter gucken, auch mit Gesichtern kombinieren, denn das Gesichtserkennungssoftware hat man da ja probiert oder abgeschlossen auch, ne?
Ja, wird man vielleicht denken, ne, dass das alles sozusagen noch profilierter wird. Mhm. Aber genau das tut sie nicht. Und sie speichert auch keine Daten, sagt Holger Bajora von der Deutschen Bahn.
Es findet keinerlei Datenspeicherung statt. Es werden keinerlei Daten abgeglichen. Und es werden auch keinerlei persönliche Daten erhoben, gespeichert oder weiterverarbeitet. Hier geht es ausschließlich, genau genommen, um das Erkennen von Mustern.
Aber genau da ist eben die Herausforderung, dass die Software dabei zum einen nicht ständig Fehlalarme auslöst. Also sie muss beispielsweise einen Fuchs von einem Menschen unterscheiden können, der über die Gleise läuft. Aber eben auch einen Kontrabass, den ein Musiker auf dem Bahnsteig neben sich abgelegt hat, nicht als Menschen identifizieren, der hingefallen ist.
Was das ja ist nicht so einfach. Manchmal eine gleiche Silhouette haben kann. Also dienstags von 12 bis 20 Uhr hast du gesagt und mittwochs von 8 bis 16 Uhr. Wie lange dauert das Projekt genau?
Also wahrscheinlich wird jetzt erstmal ein halbes Jahr lang getestet. Also man hat sich so vorgenommen, 1600 festgelegte Szenen durchzuspielen, zum Teil auch mehrfach mit Hilfe dieser Darsteller, und das Ganze dauert wahrscheinlich bis Ende 2019.
Der Test wird jetzt zunächst mal ein halbes Jahr dauern, dann werden wir auswerten, und ich denke, dass wir dann im ersten Quartal 2020 eine Einschätzung haben, ob Software das leisten kann, um den Betrieb im Bahnhof zuverlässiger zu machen und einfach weniger Sperrungen und Störungen zu haben.
Also es ist noch gar nicht klar, ob das kommt. Es wird jetzt wirklich erstmal geguckt, bringt die Technik wirklich Vorteile oder vergrößert sie einfach die Verwirrung durch ständige Fehlalarme? Beziehungsweise hilft sie vielleicht auch gar nicht, weil sie viele Situationen doch gar nicht erkennt und auch nicht meldet.
Sieht vielleicht für den Moment aus wie ein Flashmob. Es geht aber um die Sicherheit. Dort am Berliner Bahnhof Südkreuz, Videokameras werden da das Verhalten erkennen und werden auch erkennen, wenn man zum Beispiel gestürzt ist oder übers Gleis geht.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ist euch sicherlich auch schon mal passiert. Ihr streitet euch mit Freunden, der Freundin, dann geht ihr irgendwie auseinander und ärgert euch über euch selbst und natürlich auch über die andere. Dann ist Funkstille und dann dauert diese Funkstille ein paar Tage, ein paar Wochen. Und spätestens, wenn dann so ein paar Monate diese Funkstille anhält, denkt man, ach, dieser Zeitpunkt der Versöhnung, der ist sowieso schon weg. Das ist jetzt alles verstrichen. Das wird nichts mehr. Aber wir sagen euch, es lohnt sich auch nach langer Zeit nochmal in die Freundschaft ordentlich zu investieren. Das haben jetzt nämlich die beiden Musikerinnen Taylor Swift und Katy Perry bewiesen. Die haben sich gehasst, die haben sich gemobbt, jahrelanger Streit. Ey, du nimmst meine tollen Tänzer mit auf die Tour, dann können sie nicht mehr mit mir tanzen. Aber jetzt alles wieder gut vertragen. Ob diese Geschichte ein gutes Beispiel für uns Nicht-Promis ist, Deutschlandfunk Nova-Reporter Christian Schmidt hat's rausgefunden.
So klingt Freundschaft. Eine Freundschaft nach einem langen Streit. Katy Perry und Taylor Swift sind wieder Freundinnen. Nach jahrelangem Streit treten sie in einem Musikvideo gemeinsam auf, gehen aufeinander zu und haben sich wieder lieb. Der Ablauf des Streits in Kurzform: Taylor wirft 2014 Katy vor, ihre Tournee zu sabotieren, weil die offenbar drei Tänzer abgeworben hat. Katy hat dann gesagt, Taylor hätte angefangen. Das ging dann hin und her, dann Funkstille, dann irgendwann leichte Annäherung, als Olivenzweige und Kekse ausgetauscht wurden. Zum Teil in echt, zum Teil auf Instagram, was man halt so macht als Promi. Es waren übrigens Schoko-Butterkekse auf einem Teller mit dem Schriftzug Peace at Last. Und jetzt endlich herrscht auch wieder Frieden. Gut, sagt Psychologe und Buchautor Dr. Wolfgang Krüger, es muss nicht immer das klassische Wir müssen reden sein. Erstmal.
Wenn ich irgendwie vom anderen etwas, ich sag mal, angepisst bin und das Gefühl habe, ich fühle mich vernachlässigt und so weiter, dann kann das der Anfang sein, dass ich wieder so einen Einstieg habe zum Gespräch. Aber es reicht auf Dauer, reicht das nicht ganz aus, weil da sitzt ja in der Seele eine tiefe Kränkung.
Vor allem, wenn der Streit schon eine ganze Weile existiert, sagt Krüger. Da sind Kekse und Olivenzweige nicht wirklich ein stabiles Fundament für eine neue Freundschaft. Es muss noch mal mehr kommen. Das Wann ist dabei laut dem Experten eher zu vernachlässigen. Es kommt eher auf das Wie an.
Das Wichtigste ist ja nicht, dass ich jemanden entschuldige. Das Wichtigste ist, dass ich das Gefühl habe, das passiert nicht mal. Und das fällt natürlich schwer, weil ich ja quasi so ein Eingeständnis haben muss, gewissermaßen von, ja, fast, ich habe mich da etwas schuldig gemacht.
Doch Zeit kann auch helfen. Ich treffe bei meiner Recherche in der Nicht-Promi-Welt auf Patricia. Bei ihr hat es auch gekracht, aber so richtig. Um was es ging, will sie lieber nicht erzählen. Am Ende war es der Zufall, der die Geschichte zu einer ungeahnten Wendung gebracht hat.
Ich hatte mal ganz lange Funkstille mit einer Freundin wegen einer Sache. Und also wir haben uns 7 Jahre nicht gesehen und dann haben wir uns irgendwann im Supermarkt wieder getroffen. Und dann hat sie gesagt, wir können ja mal einen Kaffee trinken gehen. Ja, und dann ist der Kontakt irgendwie wieder entstanden und letztendlich war man total froh, dass der Kontakt wieder da war und dann tat es einem irgendwie auch total leid.
Der Streit von Taylor Swift und Katy Perry ging über Jahre. Erst 2018 haben sich die beiden Sängerinnen so langsam angenähert. Jetzt arbeiten sie wieder zusammen. Ein gemeinsames Projekt kann zusammenschweißen. Ob das allerdings eine Basis für eine gute, tiefe Freundschaft ist, wagt Psychologe Krüger zu bezweifeln.
Dann verändert sich natürlich der Charakter der Freundschaft. Ich will vor allem, dass ich da Erfolg habe. Und dann reicht es aus, wenn das gemeinsame Projekt im Vordergrund steht und ich das Gefühl habe, ich bin mit dem anderen erfolgreich. Dann geht gewissermaßen so der Anspruch auf eine tiefe Herzensfreundschaft, der geht dann eher etwas verloren und man rauft sich gewissermaßen zusammen zugunsten des gemeinsamen Erfolges.
I'm sorry for anything I ever did and I love her and I want the best for her. There are real problems in the world. You know what I'm saying?
Wissen wir, Katie, es gibt echte Probleme in der Welt. Um aus dem Streit mit Freunden künftig besser wieder rauszukommen, rät der Psychologe Wolfgang Krüger, sich auch mal zurückzunehmen. Zuzugeben, wenn man nicht mehr weiter weiß.
Geschickt ist manchmal auch, dass ich dem anderen das Problem schildere und ihn dann frage und sage, sag mal, Egon, wie denkst du denn, was sollen wir jetzt tun, dass ich dem anderen quasi den Weg öffne, dass der mir mal Vorschläge macht, was man tun kann.
Naja, und wenn dann noch Olivenzweige und Kekse dazukommen, dann würde ich sagen, ist das Ding geritzt. Wie bei Taylor und Katie.
Nicht schwer auszumachen, was in der Playlist von Christian Schmidt, unserem Reporter, heute Abend laufen wird. Welcher Song? Er scheint sich da verliebt zu haben. Aus gutem Grund. Wie begräbt man erfolgreich eine Fehde? Das wollen wir von euch wissen. Habt ihr das auch schon hinter euch oder eben noch nicht begraben? Lasst es uns wissen. mail@deutschlandfunknova.de.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Das ist zum Teil seit 20 Jahren schon so oder seit 30 Jahren, wenn wir nach Österreich fahren. Dann zahlen wir Maut, in der Schweiz noch schon ein bisschen länger. Wir können wählen zwischen 10 Tages-, einer Monats- oder einer Jahresvignette. Das sollte so auch in Deutschland kommen. Dafür hat sich die CSU seit 2013 in der Bundesregierung immer wieder eingesetzt. Als erstes Verkehrsminister Alexander Dobrindt, zuletzt Verkehrsminister Andreas Scheuer. Heute nun sagt der Europäische Gerichtshof nein, die Maut sei diskriminierend, das verstößt gegen EU-Recht. Und mit der Niederlage muss Verkehrsminister Scheuer erstmal umgehen.
Und nochmal, die EU-Kommission hat grünes Licht gegeben. So, und jetzt kann man sagen, heute habe ich einen Gesprächspartner gehabt, schon in diversen Telefonkonferenzen, der gesagt hat, das war jetzt das Elfmeterschießen und das ist jetzt nicht gut ausgegangen.
Ob es jetzt ein Nachspiel geben wird oder ob das Spiel jetzt komplett verloren ist, darüber spreche ich mit Paul Vorreiter, unserem Korrespondenten in Brüssel. Paul, bring uns nochmal auf den letzten Stand. Was war denn genau der Plan der Bundesregierung? Wie sollte die Maut aussehen?
Der Plan war, dass jeder, der sein Auto in Deutschland zugelassen hat, eine Jahresvignette haben soll. Übrigens unabhängig auch davon, ob er oder sie Autobahnen nutzt. Und für alle anderen gab es drei Optionen. Also wer sein Auto im Ausland zugelassen hat, der hätte wählen können zwischen einer 10-Tages-Vignette, einer 2-Monates-Vignette oder eben auch diese Jahresvignette hätte man nehmen können. Die Preise wären dann auch immer ein bisschen unterschiedlich gewesen, hätten davon abgehangen, wie groß der Motor ist oder wie umweltfreundlich der Wagen ist. Jedenfalls das Besondere dabei war, dass die Halter von den in Deutschland zugelassenen Pkw, die hätten dann die Möglichkeit gehabt, den Betrag der Pkw-Maut sich über die Kfz-Steuer wieder zurückholen zu können.
Wie kommt der Europäische Gerichtshof denn jetzt zu seinem Urteil, dass diese Maut diskriminierend ist?
Also erstmal hat der EuGH festgestellt, dass es rechtlich schon okay ist, von den Nutzern von Straßen Geld zu verlangen. Aber was eben nicht geht, ist diese Kombi, dass ein Teil der Halter die Kosten steuerlich wieder reinholen kann und der andere nicht. Also in diesem Fall ist es dann eine Diskriminierung aufgrund der Staatsangehörigkeit. Also das heißt, am Ende müssten unterm Strich nur die polnischen, slowakischen, österreichischen Halter diese Maut bezahlen. Und das geht nach EU-Recht nicht. Und das ist übrigens nicht alles, denn die Richter finden auch, dass diese Maut den freien Waren- und Dienstleistungsverkehr behindert hätte, denn Produkte aus dem EU-Ausland, die wären damit nicht mehr so leicht nach Deutschland gekommen oder wären zumindest teurer geworden dadurch. Und das geht auch nicht. Das Überraschende an dem Urteil ist, und das hat ja auch die Beobachter heute alle überrascht, ist, dass der Generalanwalt, also der Gutachter, den Richtern eigentlich vorgeschlagen hat, die Klage von Österreich gegen die deutsche Pkw-Maut abzuweisen. Das ist, das hat er bereits im Februar schon empfohlen und ja, daran haben sie sich heute nicht gehalten.
Ist alles nicht so gekommen. Die Pkw-Maut, kann man auch festhalten, hat es weit geschafft. Immerhin hat die EU-Kommission ja auch schon ihr Okay dazu gegeben. Wie beurteilst du das? Ist jetzt alles vom Tisch?
Das Konzept, so wie es jetzt vorliegt, darf nicht in Kraft treten. Also das ist auf jeden Fall vom Tisch. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder das Ganze sein lassen, komplett, oder nachbessern. Und da gibt es so ein bisschen, ja, nicht so ganz klare Stimmen aus der Bundesregierung. Also die hat das heute auch so ein bisschen im Unklaren gelassen. Kanzlerin Merkel sagte, Andreas Scheuer, der werde das Ganze jetzt erstmal analysieren und dann werde man gucken, wie es weitergeht. Also das heißt, was das angeht, muss man noch abwarten. Ich habe den Eindruck, dass auch die Überraschung bei der CSU einfach sehr groß gewesen ist heute und man da nicht so richtig klar wusste, ob das denn wirklich denn heute so kommt, wie es gekommen ist.
Ich gebe zu, dass ich etwas überrascht bin, weil der Generalanwalt hatte ja genau das Gegenteil plädiert von dem, was jetzt der EuGH an Recht gesprochen hat. Ich hoffe, dass die Kommission dieses Urteil zum Anlass nimmt, alle Mautsysteme in der Europäischen Union zu überprüfen, ob sie diesen Kriterien Genüge tun. Auch Österreich hat hier Dreck am Stecken.
Also da hört man Markus Ferber, Europaabgeordneter der CSU. Ihm hört man den Ärger doch noch sehr an. Und ich habe den Eindruck, die CSU, die muss jetzt erst noch verdauen, dass ihr großes Prestigeprojekt erstmal gescheitert ist.
13.000 Kilometer Autobahn und 39.000 Kilometer Bundesstraße sollten in Deutschland eine Maut bekommen. Ab dem nächsten Jahr, 2020. Zynisch könnte man heute an diesem Tag sagen, sie hat es 2013 schon gewusst, dass es nicht so weit kommen wird. Angela Merkel damals im TV-Duell zur Bundestagswahl.
Ich glaube aber, dass
ja, die Konsequenzen kann ich kurz und knapp beantworten. Mit mir wird es keine Pkw-Maut geben.
Ah ja, endlich.
Ich glaube, das habe ich schon sehr, sehr lange und in vielen Interviews gesagt.
Das Herzensprojekt der CSU ist vom Europäischen Gerichtshof heute gescheitert. Die deutsche Pkw-Maut verstößt gegen EU-Recht.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.